Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast im Studio ist heute Thomas Kühn und er stellt uns die Kühn Foundation vor und wir unterhalten uns über Surgery in Afrika. Und bevor wir das machen, erstmal hallo Thomas.
Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, einmal wieder hier zu sein. Es sind jetzt 1,5 Jahre her.
Ja,
oder fast
genau.
2 Jahre.
Da lohnt sich doch das nochmal zu
uns hier getroffen haben. Ich meine, zwischenzeitlich haben wir uns natürlich schon getroffen, aber hier im Studio. Und ich möchte gern über die Fortschritte und die Entwicklung der Stiftung berichten.
Das werden wir tun. Kurz zuvor, nochmal kurz zu deiner Person. Du hast die Nova-Klinik in Biberach aufgebaut und geleitet und mittlerweile hast sie übergeben an andere und widmest dich jetzt der Kühn Foundation, die du denn, glaube ich, auch jetzt die letzten 1,5 Jahre oder 2 Jahre gegründet hast. Und mit der Kühn Foundation arbeitest du in Tansania und engagierst dich da.
Ja, das ist richtig. Also ich muss vielleicht ein bisschen korrigieren. Ich habe diese Nova-Klinik nicht alleine aufgebaut, sondern mit Partnern. Und richtig ist, dass ich jetzt im Rentenalter bin und nur noch vertretungsweise in der Nova-Klinik arbeite. Ich habe meinen Teil der Klinik an meinen Sohn übergeben und der macht das jetzt mit vollem Engagement.
Aber du warst vorher auch schon mal in Afrika?
Ja, ich war Anfang der 80er schon als Entwicklungshelfer. Also von 1981 bis 83 über den Deutschen Entwicklungsdienst in Tansania und auch mit Familie. Also meine Frau war dabei und mein 2-jähriger Sohn. Und aus dieser Zeit haben wir eben noch gewisse Bande nach Tansania, auch über die Sprache, das Kiswahili. Das ist mir glücklicherweise geblieben. Mein Sohn hat es verlernt. Und das hilft natürlich jetzt auch in Tansania wieder weiterzuarbeiten auf einem anderen Level. Aber das ist schon so eine zweite Heimat geworden.
Diese Kühn Foundation, Thomas, was machten die genau oder warum hast du die gegründet?
Die Kühn Foundation habe ich gegründet, nachdem ich meine aktive Tätigkeit in der Klinik beendet hatte. Und für mich bestand eigentlich keine Frage, dass ich nicht wieder nach Afrika gehe, wenn ich jetzt mehr Zeit habe. Und um etwas zu bewirken in Afrika über jetzt die persönliche Hilfe durch Hilfe vor Ort im OP und auf der Station von Krankenhäusern, ist eben wichtig, Geld und Sachspenden zu sammeln und die Krankenhäuser vor Ort zu unterstützen. Und dann gibt's eben 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich gründe einen Verein mit Mitgliedern und erhebe Mitgliedsbeiträge und mit diesem Geld kann ich dann, wenn wirklich was anfällt, was bewegen. Oder ich nehme einen Teil meines eigenen Geldes und gründe eine Stiftung und kann dann gleich loslegen. Und um eine Stiftung zu gründen, muss man natürlich dann mal in die eigene Tasche greifen, also möglichst, und bei mir war das ein, ja, 6-stelliger Betrag, den meine Kinder dann schon mal nicht erben werden, denn das Geld ist dann permanent bei der Stiftung, darüber kann man nicht mehr verfügen. Und mit diesem Geld habe ich dann, konnte ich gleich loslegen, konnte Instrumente kaufen, konnte Transporte bezahlen nach Afrika. Mittlerweile habe ich jetzt schon 4 große Überseecontainer nach Tansania geschickt. Und das wäre über einen Verein sehr mühsam gewesen, überhaupt so viel Geld zusammenzusammeln.
Weil der Verein auch bestimmte steuerlichen anderen Dingen unterliegt und weil du eben auch andere Entscheidungswege dann hast.
Genau, du musst dann immer den Vorstand befragen und so weiter und so kann ich relativ autark entscheiden, was mit dem Geld passiert. Steuerlich ist es da kein großer Unterschied, es wären dann beides gemeinnützige Organisationen, sowohl Verein als auch jetzt meine Stiftung ist auch gemeinnützig und damit kann man diese Gelder, die man da reinlegt, natürlich auch steuerlich geltend machen. Und ich habe den Vorteil, dass ich Spenden einsammeln kann gegen Spendenquittung.
Und war das denn keine Option, anderen Institutionen einfach sich anzuschließen oder gab es da in der Gegend einfach nichts?
Doch, natürlich. Ich habe natürlich Ärzte ohne Grenzen im Auge gehabt. Das wäre die Alternative gewesen. Aber das ist eben eine sehr große Organisation und ich bin ja vielleicht durch meine Kliniktätigkeit auch eben ein bisschen Unternehmer und mir macht es dann auch Spaß, was Eigenes zu gründen.
Und eine letzte Frage dazu, man stellt sich das immer so vor, da wird dann ein 6-stelliger Betrag in eine Stiftung eingelegt, aber wenn man doch da dann immer was rausnimmt, dann wird doch das immer weniger. Wie bleibt denn das dann gleich? Da musst du dann auch schon was dafür unternehmen.
Ja, natürlich, du musst Spenden einsammeln und glücklicherweise ist es nicht weniger geworden. Ich habe Geldspenden doch von vielen Bekannten, Freunden und über Vorträge natürlich eingesammelt. Und insofern mit der Entwicklung bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also es kann natürlich immer mehr sein, klar.
Und natürlich wollen wir jetzt auch wissen, welche Ziele hatten die Stiftung denn genau?
Die Stiftung heißt Kühn Foundation Orthopedic Surgery for Africa. Also wenn man das jetzt mal übersetzt, ist das orthopädische Chirurgie für Afrika. Und auf diesem Gebiet möchte ich eben Krankenhäuser vor Ort unterstützen. Und das ist eben auch das, was ich kann. Ich meine, ich könnte natürlich auch Impfkampagnen unterstützen oder gynäkologische Stationen, aber da verstehe ich halt zu wenig davon. Deshalb habe ich mir dieses Feld ausgesucht, wo ich eben auch mitreden kann.
Und Orthopädie in Afrika gibt es wahrscheinlich auch weniger. Bei den Impfkampagnen ist ja, wie wir wissen, Bill Gates unterwegs und tut schon sehr viel investieren. Und wie sieht es da auf dem Orthopedic Surgery, also auf der orthopädischen Chirurgie aus?
Kann man sagen, durchweg jämmerlich in Afrika. Das ist ein, muss man sagen, ein völlig unbeackertes Feld. Ich denke, in Ulm gibt es mehr Fachärzte für Chirurgie als in ganz Tansania mit 65 Millionen Einwohnern.
Wie kommt es, dass das so schlecht priorisiert wird?
Weil Chirurgie und Orthopädie Geld kostet. Ich kann, das hatte ich das letzte Mal auch schon erwähnt, ich kann mit 1.000 Euro vielleicht 20 Leute operieren, aber kann eine Impfkampagne für 20.000 Kinder finanzieren. Und das war natürlich bisher immer Prio 1, dass man Impfkampagnen startet mit den Geldern, die zur Verfügung stehen, oder Mutter-Kind-Projekte. Oder HIV-Projekte, TB-Projekte. Aber an die vielen Unfallverletzten, die jetzt mittlerweile eben im großen Stile vorhanden sind, da hat man eigentlich nicht gedacht. Die blieben auf der Strecke. Und das Know-how für Orthopädie und Traumatologie ist jämmerlich. Es gibt wenige Zentren in den afrikanischen Hauptstädten, aber auf dem Land gibt es faktisch keine Fachärzte.
Werden die dann auch von Tansania selber nicht ausgebildet oder ist da einfach auch kein nicht genügend Know-how oder nicht genügend Geld vorhanden? Oder warum kümmert sich Tansania selber da nicht so drum?
Es werden schon Leute ausgebildet, aber im Verhältnis sind das eben viel zu wenige. Und Tansania hat ein staatliches Gesundheitswesen und dort wird eben auch Mutter-Kind-Projekte und diese ganzen vorhin genannten Projekte absolut prioritär unterstützt und die Leute werden entsprechend ausgebildet.
Und da die Straßen immer besser werden, vermutlich, ich war schon lange nicht mehr in Tansania, aber ich höre, dass zum Beispiel China viel investiert und überall alles teert, fahren die Autos wahrscheinlich schneller und die Unfälle werden mehr.
Ja, also es ist wirklich eine Katastrophe. Nachts darf man eigentlich gar nicht fahren, das ist Harakiri. Die Leute fahren zu schnell, die Autos haben natürlich keinen TÜV und die meisten Unfälle passieren mit Motorrädern. Motorräder sind billig zu haben aus China und alle jungen Leute, die arbeitslos sind, versuchen irgendwie das Geld zusammenzukriegen, sich so ein Zweimann-Taxi, also ein Moped zu besorgen und die stehen an allen Ecken und versuchen Klienten zu ergattern, die sie 5 Kilometer weiter fahren können. Für wenig Geld, aber sie fahren dann eben mit kurzen Hosen, Badelatschen, möglichst ohne Helm und T-Shirt. Und wenn die dann natürlich in Straßenkram fahren oder auf ein Auto drauf fahren, dann sind das fürchterliche Unfälle und fürchterliche Verletzungen und da kriegen sie keine Hilfe. Die müssen halt irgendwie dann halb verkrüppelt, kann man so sagen, durchs Leben gehen. Das sind alles junge Leute.
Und daneben gibt es dann noch einen anderen Schwerpunkt oder sind das hauptsächlich Verkehrsunfälle?
Das ist ein ganz großes Thema. Die Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle natürlich und dann die ganze Orthopädie. Nicht? Muss man mal überlegen, was wir in der Orthopädie hier so betreiben. Wir behandeln auch die Arthrosen, also die Verschleißerkrankungen und die ganzen kindlichen Fehlbildungen, die in der Kinderorthopädie eben täglich anfallen, wie Wirbelsäulenverkrümmungen, Spastiken und so weiter und so fort. Auch das ist ein riesenweites Feld. Und da kommt auch die plastische Chirurgie noch ins Spiel, also Korrektur von Verbrennungen und. Also das ist ein Riesenfeld.
Es geht um die Kühn Foundation Orthopedic Surgery. Der richtige Titel?
For Africa.
For Africa. Ich denke immer vor Tansania, aber weil es im Moment noch hauptsächlich in Tansania ist, aber das ist nicht so eingegrenzt.
Nein, mittlerweile unterstütze ich einige Kliniken auch außerhalb Tansanias. Das hat sich ergeben durch ein größeres Standbein, das ich mir entwickelt habe. Ich habe in Zusammenarbeit mit der Sammelstelle Aktion Hoffnung in Laupheim eine Sammelstelle aufgebaut für medizinische Ausrüstung und Instrumente.
Ja, die Aktion Hoffnung kennen wir eigentlich hauptsächlich, weil sie sehr viel Kleiderspenden gesammelt hat.
Genau. Und ich habe den Roman Engelhardt, der mich da auch sehr unterstützt, irgendwann kennengelernt und habe gesehen, was er da für eine tolle Arbeit macht. Und ja, dann bin ich mehr oder weniger bei denen untergekrochen und habe meine Instrumente, Röntgengeräte und sonstige Medizintechnik in den Hallen von Aktion Hoffnung geparkt und dann jetzt die zweite Sendung nach Tansania im Februar auf die Reise geschickt. Das waren also zwei große Überseecontainer, Highcube, 40 Fuß Container mit 17 Tonnen Material. Naja, und über diese Schiene meiner Tätigkeit habe ich jetzt auch andere Krankenhäuser in Tansania mit Material unterstützt. Denn ich meine, persönlich unterstützen, da müsste ich mich dann zweiteilen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus im Südsudan unterstützt, das Benito State Hospital. Oder in Kamerun jetzt auch eine weitere Klinik in Tansania und eine Klinik in Tansania, das wo Interplast sehr stark engagiert ist, in Puma. Die haben auch ein Röntgengerät von mir bekommen. Und so, jetzt ist eine über die Diözese Rottenburg ein Pfarrer an mich herangetreten, der braucht Unterstützung im Kongo. Und das habe ich auch jetzt schon in die Wege geleitet. Die kriegen jetzt Untersuchungsbetten und eine komplette Arztpraxis von mir. Und das wird dann über die Aktion Hoffnung in den Kongo verfrachtet.
Das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Da profitieren Sie von deinem Netzwerk, das du als Arzt ja aufgebaut hast, oder und kannst dadurch Dinge sammeln, die vielleicht bei uns weggeworfen werden würden. Die Aktion Hoffnung hat ja vermutlich Erfahrungen dann im Versenden von Containern, oder konntest du da dann von Aktion Hoffnung profitieren?
Also die letzten Container habe ich selbst verschickt, da habe ich die ganze Bürokratie alles selber gemacht. Wovon ich profitiere, ist dort vor Ort natürlich die Logistik. Da gibt es Gabelstapler, da gibt es Hubwagen und so weiter und eine ordentliche Laderampe. Das musste ich bei der ersten Versendung meiner Container alles selber machen. Da musste ich dann erstmal lernen, wie man einen Gabelstapler fährt. Ist auch einiges zu Bruch gegangen dabei. Naja, jedenfalls habe ich da den Bernd Bierau, das ist also ein Mitarbeiter von Aktion Hoffnung, der hat das dann übernommen und da ist dann glücklicherweise nichts kaputt gegangen.
Ja. Und wenn dann die ganzen Geräte, die du hier eingesammelt hast, in Tansania ankommen und zu den Krankenhäusern hinkommen, was geschieht dann da? Nimmst du die in Betrieb und fliegst da runter und machst das?
Also aktuell jetzt in diesem Jahr haben wir das so organisiert, dass ich vor Ort war, als die Container geöffnet wurden. Das war jetzt im Mai. Da war ich 6 Wochen in Tansania und das war schon ein Hallo. Also das war schon ein tolles Gefühl zu sehen, wie die Leute vor Ort sich über die Sachen gefreut haben. Also das war wirklich klasse. Wir hatten dann natürlich zusätzlich zu den Röntgengeräten hatten wir noch 50 Rollstühle, 15 Fahrräder und Bettwäsche und sowas alles. Das war also wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Wie gesagt, 17 Tonnen Material, alles wurde ausgeladen ohne Gabelstapler, alles mit starken Armen. Da hätten bei uns die meisten, glaube ich, schlapp gemacht, aber ich hatte 20 Helfer und da die ganzen Sachen aus den Containern rausgezogen, Riesenkisten. Da waren Kisten dabei, die knapp eine Tonne wogen. Das wurde alles händisch ausgeladen.
Und wie ist dann auch sichergestellt, dass das dann jetzt, wenn das jetzt ohne dich da unten weitersteht, dass das auch gut funktioniert? Oder dass, wie wählt ihr aus, wer dann jetzt einen Rollstuhl bekommt? Oder macht ihr das einfach solange es da ist und dann nachher hat es wieder nichts mehr?
Nee, also da habe ich dann natürlich Counterparts vor Ort. Also jetzt in Mwanza, das ist eine Klinik, die ich unterstütze, das ist die St. Clair Klinik in Mwanza. Mwanza ist die zweitgrößte Stadt in Tansania, liegt am Viktoriasee. Da habe ich einen Counterpart, das ist der Thomas Brey, Dr. Thomas Brey, der ist Missionsarzt. Also der ist Priester, Missionar und Arzt. Und kommt aus Bayern und der hat auf allem seinen Finger drauf und da wird nichts weggegeben, nur so. Zum Beispiel die 15 Fahrräder, die wurden an die Mitarbeiter des Krankenhauses leihweise vergeben als Dienstfahrräder und die haben sich gefühlt wie King. Das war also ein Riesenereignis, aber sie mussten unterschreiben, dass die Fahrräder ordentlich gepflegt werden und gepumpt und geölt werden und so weiter. Das war also schon toll. Und die Container, die ich jetzt runtergebracht habe, die werden als Lager benutzt. Also da sind dann die Rollstühle und die Bettwäsche und die Kittel und alles, was ich da mitgebracht habe, die bleiben da drin und werden dann eben an Bedürftige abgegeben.
Ja, die Sache mit den Containern als Räume benutzen, das gibt es ja bei uns auch. Da werden ja Hotels draus gebaut, manchmal sogar. In anderen Ländern habe ich gesehen, dass sie ganze Märkte auf Containern, zweistöckige Häuser und sowas bauen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch was Gutes mitmacht. Und wenn jetzt da unten jemand ist und diese Geräte in Betrieb nimmt, kann das ja nicht alleine alles betreiben. Schulst du dann auch Leute? Kannst du das oder hast du andere, die dann dazukommen und
also,
schulen?
So medizinische Ausrüstung kann ich natürlich nicht reparieren, aber ich kann sie installieren. Und ich habe natürlich nur Geräte runtergebracht, die funktionieren. Und ich denke, das ist das Schlimmste, was man machen kann, da irgendwelchen Schrott zu exportieren. Also die Röntgengeräte und sonstigen medizinischen Ausrüstung für ein OP und so weiter, das war alles geprüft und das musste ich praktisch vor Ort nur installieren. Was ich aber noch dabei hatte, war mindestens 4 oder 5 Holzkisten mit EDV, Server und auch Peripherie, Notebooks, PCs, Tastaturen, Drucker und so weiter. Und da hat mir ein guter Freund, der Uwe Hanschak, geholfen. Zum einen hat er die meisten PCs und Server selbst gestiftet. Der hat in Isny eine eigene Firma, also IT. Und ich habe die transportiert und er kam dann 14 Tage und hat mir geholfen und hat in 2 Krankenhäusern, einmal in Mwanza und dann in Wasso im Norden von Tansania, hat er komplett eine neue EDV aufgesetzt mit großen Servern, mit Verkabelung, mit PCs und so weiter. Und das war also ein riesen Techniksprung für diese Krankenhäuser und er ist dann halt so clever, er kann die von hier aus warten, nicht? Per Internet.
Ja, das Netz in Tansania muss aber dann auch dementsprechend gut sein. Da werden manche überrascht sein, dass es in diesen Ländern manchmal ein besseres Netz hat als bei uns.
Ist so. Also Mobilnetz ist definitiv besser als im Allgäu.
Thomas, du bringst Technik von hier nach Afrika, hauptsächlich Technik, die sich um Orthopädie dreht, aber auch so Dinge wie Röntgengeräte, gut, die braucht man auch zu der Orthopädie, aber es sind auch viele andere Dinge wie IT-Technik oder einfach wie Bettbezüge oder sowas. Also alles, was Sinn macht in dem Umfeld von Chirurgie und Orthopädie, bringst du auf und hilfst Krankenhäuser vor Ort. Das haben wir jetzt besprochen und jetzt würden wir vielleicht auch nochmal erklären, was das eigentlich für Krankenhäuser sind. Also Mwanza weiß ich, wo das ist. Das ist eine größere Stadt am See, am Victoria-See.
Ja.
Das ist so ein großer See in Afrika und ist dann doch schon nicht mehr ganz klein. Aber das andere Krankenhaus ist, glaube ich, mehr ab vom Schuss, oder?
Das sind zwei völlig unterschiedliche Konstrukte. Einmal die St. Clair Klinik in Mwanza ist eine Neugründung, jetzt seit 5 Jahren existent und wurde von diesem Dr. Thomas Brey, diesem Missionary Doctor, gegründet auf dem Grundstück der Klarissinnen. Das ist dort ein Kloster. Die haben ihm das Grundstück zur Verfügung gestellt. Und dort hat er jetzt mit Spenden eine neue Klinik gegründet. Mit Abteilungen für Augenheilkunde, für Zahnheilkunde und allgemein Medizin natürlich, innere Gyn und eben auch die Orthopädie. Und da unterstütze ich ihn eben auf diesem Gebiet und habe ihm auch sehr viel für die Zahnklinik mitgebracht. Die Orthopädie ist ganz einfach ein Riesenproblem in ganz Tansania, weil es ganz einfach viel zu wenige Orthopäden und Chirurgen gibt. Also Unfallchirurgen, so Bauchchirurgen, das gibt's schon mal häufiger. Aber Traumatologen gibt's eben ganz wenige. Und
vielleicht müssen wir mal für die Laien unter uns, auch für mich, erklären, was denn der Unterschied zwischen einem Bauchchirurgen und einem Traumatologen dann ist. Was muss der anders können?
Früher, also wenn wir mal 40 Jahre zurückgehen, gab es eigentlich nur Chirurgen, die haben alles gemacht. Mittlerweile ist aber das Feld so groß geworden, dass die Chirurgen sich das aufteilen. Da gibt es einmal den Allgemeinchirurgen. Dann wird dich in Ulm auch kein Allgemeinchirurg mehr am Herzen operieren oder an der Lunge oder an der Niere oder an der Blase wäre dann Urologe. Und deshalb wird auch dich kein Allgemeinchirurg mehr an einem gebrochenen Knochen operieren. Das sind dann wirklich Spezialisten. Und nicht umsonst ist es so, denn diesen Specialist in all styles, den sollte man eher meiden. Das ist eher nicht so
gut. Der kann denn gar nichts richtig.
Das hast du gesagt.
Okay. Aber das hört sich ja so an, wie wenn er in Mwanza, dass da so viele Abteilungen gibt, schon auch Ärzte hat und die dort bleiben und die dort arbeiten.
Ja, es gibt Ärzte, allgemein Mediziner kann man sagen, die haben also ihr Studium abgeschlossen, aber es gibt einen Internisten als Facharzt und sonst eben keine Fachärzte. Es kommen von außen, kann man sagen, wie Honorarärzte, die jetzt die Augenabteilung stundenweise betreiben in der Woche. Aber was man da wirklich vor Ort braucht, ist einen Unfallchirurgen und Orthopäden. Und ich habe jetzt praktisch die Ausstattung für diesen Unfallchirurgen dort aufgebaut. Und auf einem sehr hohen Niveau, mittlerweile auch mit Arthroskopie zum Beispiel. Das ist also auch was nicht Selbstverständliches in diesen
Ländern. Wer das nicht weiß, das ist das, wo man mit der kleinen Kamera wo reinfahren kann.
Genau, in die Gelenke fährt man da rein. Nicht irgendwo, sondern naja, jedenfalls diese Voraussetzungen habe ich geschaffen, aber ich kann natürlich nicht ganzjährig da unten sein. Und wir haben hoffentlich jetzt einen Chirurgen gefunden, einen deutschen Chirurgen, der im November mal für 3 Jahre in diese Klinik geht. Und da die Honorare natürlich nicht so doll sind, wird meine Stiftung auch diesen Chirurgen unterstützen. Ein deutscher, sehr erfahrener Mann, der dann diese Abteilung mal richtig aufbauen kann. Und dann sind wir da in der Klinik, was die Orthopädie und Unfallchirurgie angeht, richtig gut aufgestellt.
Also das heißt, bisher hast du das einfach so gemacht, dass wenn du runtergekommen bist, dass du dann das gemacht hast, was eben vor Ort da war. Und hat sich das dann rumgesprochen und Leute sind dann extra gekommen und... Ja. So wie man sich das so klassisch noch vorstellt.
Ja, das ist aber letztendlich eigentlich nicht mein Ziel, das auf Dauer zu machen. Das haben ja viele Entwicklungshilfe-Organisationen so organisiert, dass sie eben mit einer vollen Mannschaft 14 Tage irgendwo einfallen und alles operieren, was eben ansteht. Und dann nach 14 Tagen nicht unverrichtete Dinge, aber jedenfalls wieder abreißen und operierte Patienten zurücklassen.
Ist ja dann auch so ein Nachhaltigkeitsproblem. Also das heißt, man bildet niemand aus und wenn jemand 3 Jahre unten ist, dann kann der vielleicht auch Leuten auch sein Wissen weitergeben. Ja.
Und das ist also eigentlich so mein Anspruch. Ich gehe gerne alleine und mache aber in der Zeit mehr Ausbildung. Ich habe jetzt zum Beispiel 2 sehr interessierte Kollegen vor Ort in Mwanza, die sind wissbegierig, aber ich habe jetzt gemerkt, die können noch nicht mal einen gescheiten Gips anlegen. Nicht? Und dann brauchst du jetzt nicht zu zeigen, wie man Brüche operiert. Nicht? Wenn du die Voraussetzungen noch nicht mal hast, wie man einen gescheiten Gips anlegt. Also da muss man wirklich von unten aufbauen. Und das ist eher so mein Antrieb. Ausbildung. Ich habe auch im vergangenen Jahr zwei Kollegen aus Tansania für 6 Wochen bei uns zu Gast gehabt, hier in Biberach. Die waren bei uns in der Nova-Klinik, dann war ich mit denen auch in der Gyn in Biberach im Krankenhaus und habe ihnen alles Mögliche gezeigt. Das ist eher mein Ansatz.
Das heißt, das ist, wenn wir haben hier auch schon so ein Projekt gehabt, wo es um White Charity geht. Also das heißt, die Weißen machen was und das machen dann halt immer die Weißen. Das heißt, das verfestigt sich halt dieses Nord-Süd-Gefälle und Bildung ist eine der Geschichten, wie man das aufbrechen kann. Und wenn man eben Wissen weitergibt, dann schaut man dahin, dass sich die verselbstständigen. In Wanza sieht es also ganz gut aus. Du hast interessierte Leute, wo man auch Wissen weitergeben kann. Und in dem anderen Krankenhaus?
Also ich habe mittlerweile 2 Krankenhäuser weitere. Das eine ist dann, wo ich eigentlich anfing, in Wasso heißt das. Das ist ein kleiner Ort im Norden, fast an der kenianischen Grenze, nördlich vom Lake Natron. Kennt vielleicht schon jemand. Eine tolle Ecke. Das ist Maasai-Land, wo die Maasai zu 95% ungefähr die Bevölkerung stellen.
Das sind die mit den roten Decken.
Ja, die haben typische rot karierte Decken.
Und sehen ein bisschen aus wie die afrikanischen Schotten.
Ja, stimmt. Nee, alles sehr interessantes Volk, aber auch sehr eigen und in vielerlei Hinsicht auch der so uns geliebten Zivilisation gar nicht so zugeneigt sind. Die machen lieber ihr eigenes Ding. Und naja, dieses Krankenhaus liegt eben wirklich total ab vom Schuss. Und dort war ich die ersten Einsätze und habe dann Sprechstunde gemacht und operiert und so weiter. Dort ist das Problem dergestalt, dass die Entfernung zu irgendwelchen Überweisungskrankenhäusern sehr weit ist. Also man muss, wenn man ein Auto hat, also das muss also schon ein Land Rover oder ein Toyota sein, also ein Vierradauto, da fährt man 8 Stunden bis nach Arusha über Holperstrecken.
Das heißt, Arusha ist die Hauptstadt von Tansania.
Nee.
Ach, stimmt nicht.
Die größte Stadt ist Dar es Salaam und die Hauptstadt ist Dodoma, aber das weiß keiner.
Stimmt.
Ja, das ist Verwaltungssitz Dodoma mitten im Land, aber eigentlich so die wirtschaftliche Hauptstadt ist Dar es Salaam.
Ah ja, und Arusha ist aber, jetzt fällt es mir wieder ein, Arusha ist nördlich, aber ist so ein Oberzentrum.
Ja, ist genau. Auf alle Fälle ein, und das Touristenzentrum, denn das ist so das Tor zum Kilimanjaro, zur Serengeti, zu den Wildparks, nicht? Und ist auch die Regionalhauptstadt von diesem Gebiet.
Und wenn man jetzt 8 Stunden irgendwo hinfahren muss, das heißt, das geht dann halt nicht, wenn man jemand überweisen muss, das heißt, man müsste dann vor Ort operieren können.
Genau,
aber
du musst alles, so gut es geht, vor Ort machen.
Aber gibt es denn da überhaupt jemand, der das da machen kann?
Also glücklicherweise gibt es jetzt seit einem halben Jahr einen tansanischen Unfallchirurgen. Und den habe ich jetzt besucht und der macht also einen richtig guten Job. Da bin ich ganz happy. Und mit dem stehe ich also eng in Verbindung. Der schickt mir dauernd per WhatsApp irgendwelche Röntgenaufnahmen von gebrochenen Knochen und dann diskutieren wir, wie wir die am besten oder wie er die dann am besten versorgt.
Telemedizin.
Ja, also funktioniert richtig gut. Und er zeigt mir dann anschließend die Ergebnisse und das diskutieren wir auch und das funktioniert echt klasse. Der ist engagiert und ich hoffe, dass er auch dort bleibt.
Das ist ja wahrscheinlich ein Problem auch, dass man in so kleinen Krankenhäusern dann jemand, der dann auch gut ist, findet, der dann auch wirklich am Ende der Welt bleiben will.
Ja, natürlich. Ein Vorteil ist, dass der vom Stamm der Sonjo ist. Das ist also so ein weiterer Stamm, der da oben wohnt, mit den Maasai. Und der hat seine Familie da. Und das ist natürlich ein Glücksgriff, dass er aus der Ecke zum Unfallchirurgen geworden ist. Denn wenn der nach Dar es Salaam gehen würde, würde er das 20-fache verdienen können in einer Privatklinik. Nicht? Denn es gibt auch Privatkliniken in Dar es Salaam oder in Dodoma, wo dann die Reichen hingehen. Und da sind die Gehälter der Ärzte natürlich ungleich höher als in so Missionskrankenhäusern.
Das heißt, bei aller deiner Arbeit hast du immer das Risiko, dass wenn du da jemand ausbildest, dann bildest du ihn vielleicht aus für das, dass er nachher dann, sobald er was kann, weggeht.
Ja, das ist wie hier. Ja, ist auch die guten Leute, muss man dann wirklich halten, nicht?
Du hast gesagt, du hast noch ein drittes Krankenhaus, Wanza und Wasso haben wir schon besprochen.
Ja, das ist ein kleines Krankenhaus im Süden. Weiter südlich am Ngorongoro-Krater. Also in der Ngorongoro-Region, das ist Touristen oder Afrika-Reisenden natürlich bekannt. Das ist so das absolute Highlight in Ostafrika, was Wildtiere angeht. Und dort gibt es ein kleines Krankenhaus, das auch die lokale Bevölkerung versorgt mit Basismedizin. Das ist in Endulen, heißt das, auch ein Missionskrankenhaus. Und da war ich vor 2019 und habe das dort besucht. Und die bekommen jetzt auch nochmal eine größere Lieferung aus Mwanza, aus meinem Distribution Center.
Unterstützen die Krankenhäuser sich dann auch gegenseitig?
Soweit möglich schon. Wobei die Wege dann natürlich relativ lang sind. Also von Mwanza nach Endulen, da bist du halt 2 Tage unterwegs. Oder von Wasso nach Endulen auch.
Aber in Endulen gibt es jetzt niemand, der da Orthopädie macht?
Nein, nein.
Und das heißt, da läuft es noch so, du kommst vorbei und operierst dort?
Ja, also bis jetzt habe ich da noch nicht operiert, aber das wird sich dann mal anbieten, wenn das Material da ist. Also die haben noch gar kein Material, die haben noch keine Instrumente. Und in der Orthopädie und der Unfallchirurgie brauchst du halt schon Equipment. Das ist das Problem. Du kannst da nicht mit Pinzette und Schere ausschließlich operieren. Du brauchst...
Das heißt, du musst dein ganzes Material mitbringen und das macht
das wird vorher dahin gebracht. Von Mwanza aus haben wir auch einen LKW mit Ladung nach Wasso geschickt. Vorweg. Das waren Instrumente und ein Röntgendurchleuchtungsgerät und so weiter. Das war ein ganzer LKW.
Ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, das alle betrifft, nämlich Corona. Und wie sieht es da in Tansania aus? Es wurde ja vom Staatschef geleugnet, der dann daran gestorben ist. War doch in Tansania, oder?
Ja, ja, du liegst richtig. Ja, bist gut informiert. Tansania war jetzt bis vor einem halben Jahr ein weißer Fleck auf der Corona-Landkarte. Und es sah immer so aus, als gäbe es da kein Corona. Und die Corona-Leugner aus Deutschland, die haben Tansania als...
Bodo Schiffmann ist ja noch... genau,
ja,
die
haben das
Tansania
also,
abgehauen, weil sie gedacht haben, da gibt es kein
genau,
Corona.
Genau, und die haben also den Umgang mit Corona in Tansania in den höchsten Tönen gelobt. Ist natürlich, gelinde gesagt, Schwachsinn. Warum soll es in Tansania kein Corona geben? Natürlich gibt's das. Vor allen Dingen, weil auch in Tansania ganz viele Chinesen arbeiten. Da sind ganze Kolonien von Chinesen da und die haben das mit Sicherheit mitgebracht. Und es gab mal einen kurzen Lockdown 2000 für 3 Monate und das war nur eine Katastrophe. Denn in diesen Ländern ist ein Lockdown einfach nicht machbar. Das ist unrealistisch. Wenn du die Märkte kennst oder die Transportmittel, die Busse, die gebaut sind für 10 Leute und dann sitzen da 30 drin, dann ist eben mit Social Distancing nicht viel los.
Naja, und Homeoffice kann da ja auch keiner machen.
Genau, und es gibt auch keine Kurzarbeit, Geld und all sowas, von dem wir können uns das halt leisten. Nicht? Wenn da einer nicht zur Arbeit kommt, dann verdient er auch kein Geld. So ist das. Und wenn er nicht auf den Markt kommt, verkauft er seine Tomaten nicht. Dann verhungert er.
Hat dann Tansania schon sowas wie Herdenimmunität erreicht? Ich nehme an, da hat es eine große Todeszahl gegeben.
Es gab sicher viel Tote. Nur muss man wissen, dass in Tansania das Durchschnittsalter bei 18 Jahren liegt. Und wir haben hier irgendwas 48 oder 49. Und bei uns sterben die 18-Jährigen auch nicht in größerer Zahl. Das sind ganz wenige, die vielleicht Vorerkrankungen haben. Und deshalb ist das in Tansania nie so eklatant gewesen mit den Sterberaten. Natürlich sind da Leute gestorben. Auch jetzt, als ich unten war in Mwanza, sind Leute bei uns in der Klinik gestorben. Aber das Hauptproblem ist eben, du hast gar keine Messmöglichkeit. Also die ganzen Tests, die wir im Supermarkt kaufen, die gibt es da ganz einfach gar nicht. Und deshalb stimmen natürlich die Zahlen hinten und vorne nicht.
Also das heißt, es gibt kein Corona, weil es einfach auch nicht erfasst wird.
Genau. Und Impfung gibt es auch nicht.
Ja, die Stunde ist bald vorbei. Noch ein ganz kurzer Ausblick, wie es weitergeht und vielleicht auch, wie sich jemand beteiligen kann, wenn er sich beteiligen will.
Ja, wie gesagt, diese zwei Standbeine habe ich. Einmal die persönliche Unterstützung vor Ort und dann eben die Unterstützung durch Firmen und durch Krankenhäuser, die ihr Material, das sie nicht mehr brauchen, an die Stiftung weitergeben, wie zum Beispiel die Uni Ulm. Dort habe ich ganz tolle Instrumente erhalten durch persönliche Kontakte zum Chef. Und zum Beispiel habe ich von einer Dentalfirma in Biberach 800.000 Masken bekommen. 100.000 FFP2-Masken und 800.000 solche OP-Masken.
Nicht? Das heißt, das ist
die waren
Weg.
Nicht verkäuflich. Okay. Die haben irgendeine Norm nicht so ganz hundertprozentig erfüllt. Aber das hast du denen nicht angesehen. Das sind tiptop super gute Masken. Und oder solche Schutzkittel. 23.000 Schutzkittel habe ich geschenkt bekommen. Und so weiter. Also, wenn jemand sowas im Keller hat oder jemanden weiß.
Oder seine Krücken.
Krücken, ja, alles. Wir können alles gebrauchen. Ja. Und ich bedanke mich schon einmal im Vorfeld.
Und ich bedanke mich, dass du da warst, Thomas. Und wir können jetzt bestimmt noch mal eine halbe Stunde weitermachen. Das wird bestimmt noch mal eine Fortsetzung geben. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Tschüss.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.